Der vierte Tag ist vorüber. 6 Tage haben Sie jetzt noch übrig, um zu arbeiten. Der vierte Tag ist ein sehr wichtiger Tag. Alles, was Sie in den vergangenen 3,5 Tagen praktiziert haben, war nichts weiter als die Vorbereitung auf das, was Sie heute Nachmittag praktiziert haben. Das ist die Haupttechnik. Die Haupttechnik, um den Geist von allen Unreinheiten zu befreien. Diese uralte Technik wurde vor 25 Jahrhunderten von Gotama, dem Buddha, wiederentdeckt. Viele von Ihnen haben das erste Mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, sind das erste Mal in den Strom Dhammas getaucht, dem Ganges der Wahrheit im Innern. Denn normalerweise, vom Moment unserer Geburt an, wenn wir die Augen öffnen, schauen wir nach außen, immer nur nach außen. Man versucht nie, Dinge im Innern zu sehen, die doch so wichtig sind. Dieser Teil bleibt unbekannt, ein weißer Fleck. Man bleibt in Unwissenheit über sich selbst, gibt alle Wichtigkeit nur den äußeren Dingen, den illusorischen Dingen der äußeren Welt. Man konditioniert dadurch seinen Geist. Der Geist wird progressive konditioniert, sodass er niemals die Wirklichkeit versteht, wie sie wirklich ist. Selbst wenn man mit geschlossenen Augen versucht zu reflektieren, man versucht Dinge im Innern zu sehen, weil die Techniken verloren gegangen sind, ist man auch da weit, weit weg von der Wirklichkeit. Man beginnt mit Kontemplationen, man stellt sich etwas vor, was nicht wirklich ist. Man erfährt nicht. Nur Einbildungen, Vorstellungen von Formen oder Gestalten. Oder man arbeitet mit Worten, Mantras, man repetiert etwas, erzeugt künstliche Vibrationen, kreiert Vibrationen, unnatürliche Vibrationen. Man versucht nicht, mit den natürlichen Vibrationen zu arbeiten, mit der Wahrheit, so wie sie von Natur aus in uns selbst abläuft. Gut, dass Sie begonnen haben, Schritte in die richtige Richtung zu tun, obwohl es nur der erste Schritt ist und es ist ein langer Weg. Sich völlig selbst zu erkennen, das dauert eine lange Zeit. Es ist eine lange Reise. Aber wie lange der Weg auch sein mag, auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Für jemanden, der den ersten Schritt auf den richtigen Weg in die richtige Richtung getan hat, gibt es alle Hoffnungen, alle Möglichkeit, dass derjenige auch den zweiten Schritt macht, den dritten Schritt und so Schritt für Schritt das letztendliche Ziel, die völlige Befreiung, die völlige Erleuchtung erreicht. Obwohl nur ein sehr kleiner Schritt, ist es doch ein sehr wichtiger Schritt, ein sehr wertvoller Schritt, weil es ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist, auf dem richtigen Pfad ist, dem Pfad der Realität, der Wahrheit, die Sie in Ihrem Inneren selbst erfahren. Keine Philosophie, die verstandesmäßig verarbeitet werden muss, denn dann ist es ein intellektuelles Spiel. Auch keine Verehrungs- und Andachtübung, wo mit Emotionen gearbeitet wird, ein Spiel mit Gefühlen. Seine Erleuchtung war, dass er herausfand, dass trotz allerlei Arten spiritueller Praktiken tief im Innern, im Unbewussten ein gewaltiges Depot an Unreinheiten bleibt. Anusaye Kilese, schlafende Unreinheiten tief im Innern. Der schlafende Vulkan, der zu jeder Zeit ausbrechen kann und sie immer wieder überwältigen wird. Man kann von sich selbst glauben, dass man frei von allen Unreinheiten ist, weil man an der Oberfläche, auf der bewussten Ebene, auf nicht mehr so viele Unreinheiten stößt wie vorher. Aber bevor man deren Wurzeln nicht völlig ausgerissen hat, ist man nicht wirklich befreit. Die Wurzeln sind immer noch da. Nachdem er alle diese verschiedenen Praktiken versucht hat, die damals im Lande gang und gäbe waren, erkannte er, dass die Wurzeln immer noch vorhanden waren. Zum Glück für ihn und zum großen Glück für die leidende Menschheit und zum großen Glück für uns fand er dann die Methode heraus, mit der man zur tiefsten Ebene des Geistes vordringen kann. Einfach durch Erforschung der Wahrheit, wie sie ist. Dabei alle Philosophien beiseite lassen, so richtig sie auch sein mögen. Und er fand diese Technik, diese Methode Satipatthana heraus. Satipatthana, erforsche die Wahrheit über dich selbst, zum Beispiel die körperliche Struktur. Fragen wir uns nun, was ist dieser Körper, ohne ein vorgefasstes Konzept zu haben, ohne eine Philosophie, ohne Dogmen, ohne ein Glauben oder irgendetwas zu haben, wie ein Wissenschaftler, Wirklichkeit, was immer es ist. Was ist dieser Körper? Und sie beginnen die Wahrheit von Kopf zum Fuß zu erforschen, jeden Teil des Körpers, auf der erfahrungsmäßigen Ebene. wenn sie ihre Augen schließen und nur kontemplieren, das ist mein Kopf, dann werden sie sich diesen Kopf einfach nur vorstellen. Aber wie können sie etwas über ihren Kopf auf der erfahrungsmäßigen Ebene erfahren? Doch nur, wenn sie ihn fühlen. Also muss ein Gefühl darin sein. Das heißt, mit der Erforschung des Körpers geht die Erforschung des Gefühles im Körper, der Empfindung im Körper zusammen. Nur wenn Sie eine Empfindung im Körper haben, dann erkennen Sie, aha, dieser bestimmte Teil, ich fühle ihn, ich erfahre ihn. Dann ist das kein intellektuelles Spiel, kein emotionelles, kein devotionelles Spiel, Sie sind mit der Realität und auf der tiefsten Ebene des Geistes. Denn die tiefste Ebene des Geistes ist immer in Kontakt mit den Empfindungen im Körper. Sie fühlen diesen Teil des Körpers mit den Empfindungen. Jetzt über den Geist. Man möchte die Wahrheit über den Geist erforschen. Wieder schließen Sie die Augen und kontemplieren, was Geist ist. Was immer Sie über den Geist gelesen haben, was immer Sie gehört haben, das erscheint dann in Ihrem Geist. Sie denken es, aber Sie erfahren nichts über den Geist selbst, was Geist ist. Sie können den Geist auch nicht erfahren, außer etwas erscheint im Geist. Genauso wie Sie den Körper nicht erfahren können, außer etwas passiert im Körper. Eine Empfindung entsteht und Sie können sie fühlen. Und so also auch der Geist. Im Geist entsteht etwas, ein Gedanke vielleicht, oder eine Gefühlsregung, vielleicht ein Wohlwollen, vielleicht ein Übelwollen, eine gute Eigenschaft oder eine schlechte Eigenschaft. Irgendetwas erscheint im Geist. Um den Geist zu erforschen, ist es notwendig, dass etwas im Geist entsteht. Seine Erleuchtung war, dass er die Wahrheit hinsichtlich des Geistes und das, was im Geist entsteht, erforschte. Und es wurde ihm klar, dass Geist und Materie untrennbar dicht miteinander verwoben sind. Wenn etwas im Geist entsteht, dann entsteht es zusammen mit einer Empfindung im Körper, was immer auch im Geist entstanden sein mag. Eine Gefühlsregung, eine Unreinheit oder auch eine gute Eigenschaft, Liebe, Mitgefühl oder auch nur ein Gedanke, sogar jeder Anflug eines Gedankens. Sabbe, Dhamma, Vedana, Samusarana. Das machte seine Erleuchtung aus. Er ging tief ins Innere und fand dieses Gesetz der Natur heraus. Alles, was im Geiste auftaucht, entsteht zusammen mit einer Empfindung im Körper. Sie können dieses Geist-Materie-Phänomen nur klar verstehen, wenn Sie mit den Empfindungen arbeiten. Denn sonst spielen Sie nur an der Oberfläche der Wirklichkeit. Sie sind nicht zur Tiefe der Wirklichkeit vorgedrungen. Deshalb gab er den Körperempfindungen solche Wichtigkeit. Das war Satipatthana. Das war die Technik, die im Lande verloren gegangen war und die er wiederentdeckte. Deshalb sage ich, dass Sie einen sehr wichtigen Schritt in Ihrem Leben getan haben. Einen sehr wichtigen Schritt in die richtige Richtung, sich selbst zu erkennen. Alle Heiligen und Weisen haben gesagt, erkenne dich selbst. Selbsterkenntnis auf der erfahrungsmäßigen Ebene. Und Sie haben damit begonnen, sich selbst zu erkennen. Die Wahrheit auf der erfahrungsmäßigen Ebene zu erforschen. Da es für viele von Ihnen eine neue Technik, eine neue Methode ist, kommen natürlich viele Fragen auf. Und einige dieser Fragen sind so allgemein, dass sie sich jetzt beantwortet werden. Eine Frage, die immer wieder kommt. Warum sollen wir uns in einer bestimmten Ordnung vorwärts bewegen und warum gerade in diese Ordnung und nicht irgendeine andere? Soweit es diese Technik betrifft, ist es wichtig, dass Sie sich systematisch bewegen. Diese oder jene Ordnung. Wenn Ihnen irgendeine andere Ordnung besser passt, dann wählen Sie diese. Das macht nichts. Aber in irgendeiner Ordnung muss es sein. Der Hauptgrund liegt darin, dass Sie keinen Teil des Körpers auslassen dürfen. Es werden viele Techniken im Namen Buddhas gelehrt, im Namen von Satipatthana, im Namen von Vipassana. Wir wollen keine dieser Techniken verurteilen, denn die Menschen haben einen Nutzen davon. Wenn auch der Nutzen nur an der Oberfläche des Geistes liegt, dennoch, es ist von Nutzen. Aber man muss verstehen, wie Buddha wirklich wollte, dass wir arbeiten. Es wird eine Technik gelehrt, bei der Sie sitzen und Wichtigkeit in Empfindungen geben. Aber nicht in einer bestimmten Ordnung. Immer wenn irgendwo eine Empfindung entsteht, beobachten Sie diese. Eine grobe Empfindung entsteht und Sie beobachten sie. Plötzlich entsteht eine andere grobe Empfindung irgendwo anders. Sie springen zu dieser anderen Stelle und beobachten dort. Dann beginnt woanders etwas und Sie beobachten dort weiter. Auf diese Weise springen Sie von einem Ort zum anderen und arbeiten dort mit den groben Empfindungen. Der Nachteil dieser Methode ist, dass Sie sich wieder obwohl sie sich mit den Empfindungen befassen, weder auf der Oberfläche des Geistes arbeiten. Sie sind nicht zur tiefsten Ebene des Geistes vorgedrungen. Denn wenn eine Empfindung grob wird, wenn zum Beispiel ein Schmerz zu stark wird, dann bleibt er nicht begrenzt auf die Aufmerksamkeit des unbewussten Geistes. Auch der bewusste Geist fühlt, ja, da ist ein Schmerz. Immer wenn also die Empfindung sehr grob wird, dann befasst sich der bewusste Geist damit und sie beobachten nur solche grobe Empfindungen. Mit dieser Art der Praxis laufen sie von einer groben Empfindung zur anderen. Buddha jedoch wollte, dass sie sich vom Groben zum Feinen vorwärts bewegen, dass sie gleich große Wichtigkeit allem geben, das sie erfahren. Dann befassen sie sich nicht nur mit den groben Empfindungen, sie werden auch feinere beobachten, feinere und noch feinere. Der Geist wird schärfer und schärfer, mehr und mehr empfindsam und wird alles fühlen können. Der Sinn der Technik ist erfüllt. Ein anderes Problem ist, wenn Sie von einem Ort zum anderen springen, dann bleiben viele Teile des Körpers blind. Sie werden sie nie betrachten. Denn der Geist springt von einer groben Empfindung zur anderen, die mal hier, mal da im Körper auftreten. Diese Teile, die Sie nie betrachten, werden immer blind für Sie bleiben. Doch auf dem Pfad der Befreiung, wie Buddha ihn uns lehrte, gibt es ein sehr wichtiges Stadium, eine Zwischenstation, und die sollte so schnell wie möglich erreicht werden, denn der Pfad ist sehr lang. Wenn das Erreichen dieses Stadiums schon Jahre dauert, wie wollen Sie dann das letzte Ziel erreichen? Und dieses Stadium ist erreicht, wenn Sie Empfindungen im gesamten Körper fühlen können, überall im gesamten Körper. Buddha wollte, dass Sie dieses wichtige Stadium erreichen. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass Sie auch nicht den kleinsten Teil des Körpers auslassen. Es macht nichts, wenn Sie irgendwo keine Empfindung haben sollten. Sie bleiben dann dort stehen, für ungefähr eine Minute. Ruhig, ausgeglichen, aufmerksam und gleichmütig. Sehr wichtig, gleichmütig. Die gesamte Technik hat ja zur Aufgabe, den Geist zu schulen, gleichmütig zu bleiben. Wenn der Geist nicht gleichmütig bleibt, wenn der Geist nicht ausgeglichen ist, dann ist er stumpf, sehr unempfindsam, sehr grob. Der Geist ist nicht feinfühlig und kann deshalb nichts Subtileres wahrnehmen. Wenn Sie an einer bestimmten Stelle des Körpers keine Empfindung wahrnehmen, dann bedeutet das, dass der Geist zu grob, zu stumpf ist, um die dort vorhandenen feinen Empfindungen zu spüren. Wenn aber Ihr Geist gleichmütiger wird, wird er schärfer und schärfer, feiner und feiner, mehr und mehr empfindsam. Und dann wird er auch die feinste Empfindung wahrnehmen, weil der Geist jetzt selbst fein geworden ist. Sie werden Feineres und noch Feineres wahrnehmen. Der Geist hat begonnen, sich selbst zu durchdringen. Von der Oberfläche zur tiefen, unbewussten Ebene. Die Ebene, die ständig die feinen Empfindungen fühlt. Die sogenannte unbewusste Ebene des Geistes ist ständig in Verbindung mit dem Körper, mit jeder Empfindung, die gerade da ist. Sie durchdringen diesen Vorgang, indem sie gleichmütig bleiben, mehr und mehr gleichmütig. Wenn Sie für eine Minute dort stehen bleiben und entwickeln das Verlangen, ich muss eine Empfindung haben, oder ist immer noch nichts, und der nächsten Runde immer noch keine Empfindung, und jetzt schon die 10. Runde und immer noch keine Empfindung, dann hat Ihr Geist Verlangen nach einer Empfindung, und ein Geist voller Verlangen ist ein unausgeglichener Geist. Sie können keine Empfindung fühlen. Genauso, wenn Sie Aversion aufbauen. Oh, diese blinde Stelle, es ist immer noch gefühllos. Nächste Runde immer noch blind. 2 Tage jetzt schon und immer noch blind. Sie entwickeln Abneigung und der Geist ist unausgeglichen. Ein Geist, der aus dem Gleichgewicht ist, kann keine feine Empfindung fühlen. Deshalb Gleichmut. Gleichmut. Ist keine Empfindung da? Gut, dann ist eben keine Empfindung da. Ich habe meine Arbeit getan, indem ich dort für eine Minute stehen geblieben bin. Ich kann keine Empfindung spüren. Auch gut. Dieser Zustand wird sich letztendlich auch ändern, denn nichts ist ewig. Mit einem ausgeglichenen Geist akzeptieren Sie, das ist ein vorübergehender Zustand. Mal sehen, was in der nächsten Runde passiert. Und in der nächsten Runde. Je größer Ihr Gleichmut, desto feiner und feiner wird Ihr Geist. Er beginnt seine eigene Struktur von der groben, oberflächlichen Ebene bis herunter zur tiefen und tiefsten Ebene zu durchdringen. Dann beginnen Sie auch auf der tiefsten Ebene des Geistes zu fühlen und Sie werden dann auch die bisher gefühllose, blinde Stelle fühlen können. Deshalb müssen Sie sich in diesen Gebieten, in denen Sie keine Empfindung haben, mit gleichmütigem Geist befassen. Und sehr bald werden Sie in der Lage sein, Empfindungen im gesamten Körper wahrzunehmen. Wenn sie aber nur von einer groben Empfindung zur anderen laufen, von einem Teil des Körpers zum anderen, wo gerade eine grobe Empfindung entsteht, dann werden sie eben nur mit groben Empfindungen arbeiten. Sie bewegen sich nicht auf die tiefste Ebene des Geistes zu. Sie bewegen sich nicht auf die unbewusste Ebene des Geistes zu. Und wenn sie keine feinen Empfindungen fühlen, werden sie sich nicht vom Groben zum Feinen bewegen, sondern alle diese blinden Gebiete werden ihnen nicht erlauben, dieses wichtige Stadium, wo sie Empfindungen im gesamten Körper fühlen, zu erreichen. Eine sehr wichtige Station auf dem Pfad von Satipatthana. Man muss diese Station so früh wie möglich erreichen. Und wenn sie so arbeiten, wie es ihnen gesagt wird, dann werden sie sehen, dass sie sehr bald das Stadium erreichen, wo sie Empfindungen überall im gesamten Körper wahrnehmen. Diese oder jene Empfindung. Aber der gesamte Körper wird erschlossen sein. Bewegen Sie sich aus diesen Gründen in einer bestimmten Ordnung. Eine andere Frage hierzu ist, wenn ich mich in einer Ordnung vorwärts bewege und ich habe einen gewissen Teil des Körpers erreicht und etwas anderes beginnt sehr stark an einem Teil des Körpers, an dem ich schon vorüber bin oder den ich noch nicht erreicht habe, soll ich schnell dahin gehen und damit arbeiten? Aber nein. Auch hier wieder beginnen Sie zu springen. Bewegen Sie sich weiter in Ihrer Ordnung und wenn dieser bestimmte Körperteil an der Reihe ist, dann beobachten Sie es. Und wenn diese bestimmte Empfindung bis dahin vergangen ist, dann ist sie eben vergangen. Bewegen Sie sich nur in Ihrer Ordnung. Es wird Ihnen sehr helfen. Eine andere Frage, die auch immer wieder vorkommt: Wie lange sollte eine Runde von Kopf zu Fuß dauern? Es gibt keine festgelegte Zeit dafür. Es ist unterschiedlich von Person zu Person und auch bei derselben Person unterschiedlich von Zeit zu Zeit. Manchmal ist der Geist sehr grob, sehr stumpf und er kann keine feine Empfindung fühlen und wo immer Sie gerade hingehen, ist eine feine Empfindung und Sie fühlen nichts. Sie müssen eine Minute warten, dann gehen Sie weiter und wieder können Sie nichts fühlen, Sie müssen wieder für eine Minute warten und so weiter. Möglicherweise dauert die Runde eine halbe Stunde oder vielleicht eine ganze Stunde. Wenn aber der Geist sehr scharf, sehr empfindsam, sehr fein ist, dann fühlt er, wo immer er auch hingeht, sofort eine Empfindung und kann weitergehen. Fühlt sofort wieder eine Empfindung, geht weiter. Auf diese Weise dauert die Runde vielleicht 10 Minuten. Weniger als 10 Minuten würden in diesem Anfangsstadium zu schnell sein. Es würde bedeuten, dass Sie vielleicht einige Teile ausgelassen haben. Daher sagen wir ungefähr 10 Minuten. Wenn es aber länger dauert, dann dauert es eben länger. Das macht nichts weiter. Sie kommen in ein Stadium, wo die Bewegung von selbst sehr schnell wird. Der gesamte Körper ist geöffnet und Sie werden einen Fluss von Energie durch den gesamten Körper haben. Dann wird die Geschwindigkeit ganz von selbst höher. Das ist später, doch jetzt in diesem Stadium noch nicht. Eine andere Frage, die immer wieder kommt: Wie groß soll das Gebiet sein, das wir beobachten? Wenn Sie natürlich stecknadelkopfgroße Gebiete nehmen, dann werden Sie Stunden für die Runde brauchen. Außerdem wird der Geist sich langweilen und nicht arbeiten wollen. In diesem Anfangsstadium nehmen Sie besser 5 bis 7 cm, einen Handteller groß. Das ist gut genug. Später, wenn Sie wieder und wieder durch den Körper gegangen sind und der ganze Körper geöffnet ist, dann werden Sie an jedem einzelnen Punkt des Körpers Empfindungen fühlen. Aber im jetzigen Stadium ungefähr 5 cm. Wenn der Geist sehr grob ist und ganz und gar nicht arbeiten will, gut, dann kann man große Stücke nehmen. Die ganze Kopfhaut zugleich, irgendeine Empfindung. Das ganze Gesicht, irgendeine Empfindung. Der ganze Oberarm, irgendeine Empfindung. Und auf diese Weise größere Abschnitte nehmen. Und dann wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und dann kleinere Gebiete, kleiner, bis Sie das Stadium erreichen, in dem Sie überall Empfindungen wahrnehmen. Eine andere Frage, die oft auftaucht, ist: Sollen wir Empfindungen nur an der Oberfläche des Körpers fühlen oder auch versuchen, etwas im Inneren zu fühlen? Es gibt eine sehr wichtige Station, die Sie später erreichen werden. Das Stadium, in dem Sie alles fühlen werden, innen sowohl als auch außen. Nichts wird mehr unbekannt für Sie bleiben. Arbeiten Sie aber im jetzigen Stadium an der Oberfläche. Lassen Sie die Wirklichkeit sich an der Oberfläche des Körpers manifestieren. Wenn Sie dann den Geist von der Oberfläche zu den tieferen Schichten durchdrungen haben, dann kommen Sie auch zu dem Punkt, wo Sie den Körper zu den tiefsten Schichten durchdringen. Bei einigen Schülern kommt es vor, dass sie sofort, wenn sie Vipassana beginnen, sie auch Dinge im Inneren empfinden. Wenn das auf natürliche Weise geschieht, dann ist nichts dagegen einzuwenden. Arbeiten Sie aber sonst zunächst nur an der Oberfläche. Das ist gut und richtig so. Eine Sache jedoch ist immer im Sinn zu behalten, wenn Sie diese Technik praktizieren. Sie können sich nicht aussuchen, was Sie empfinden wollen. Sie haben keine Wahl über die Art der Empfindungen. Was immer sie fühlen, was immer die Natur für sie produziert, was immer Dhamma für sie entstehen lässt, das beobachten sie. Sie beobachten die Wirklichkeit von Ort zu Ort, von Moment zu Moment. Ob es dieses oder jenes ist, das macht keinen Unterschied. Ignorieren sie deshalb keine Empfindung, weil sie sich sagen, das kommt von den atmosphärischen Bedingungen hier. Die Luft ist so warm und deshalb fühle ich diese Hitze und schwitze so. Warum das beobachten? Das ist doch natürlich. Aber ja, wir sind ja hier, um die Natur zu beobachten. Es ist natürlich. Beobachten Sie, was natürlich auftritt. Ignorieren Sie es nicht. Ignorieren Sie auch nicht eine Empfindung, weil Sie sich sagen, das kommt davon, weil ich schon so und so lange sitze. Schmerz kommt auf, warum soll ich das beobachten? Wir sind hier, um die Natur zu beobachten. Wenn etwas auf natürliche Weise passiert, weil Sie sitzen, dann beobachten Sie es. Es ist richtig so. Ignorieren Sie auch nichts, weil Sie sich sagen, das kommt von meiner alten Krankheit. Warum das beobachten? Alte Krankheit oder was auch immer, aus welchem Grunde auch immer, die haben einen gewissen Punkt ihres Körpers erreicht und sie nehmen dort eine Empfindung wahr. Diese Empfindung mag aus diesem oder jenem Grunde entstanden sein, das macht keinen Unterschied. In ihrem gesamten bisherigen Leben war es die Gewohnheit des Geistes, auf die Empfindungen im Körper zu reagieren. Wenn es eine unangenehme Empfindung war, die Gewohnheit des Geistes war es, zu reagieren, es hinausstoßen zu wollen, nicht haben zu wollen. Aversion, Hass, Aversion, Hass. Wenn die Empfindung angenehm war, dann war es die Gewohnheit des Geistes, mit Verlangen zu reagieren, mit Anklammern. Sie versuchten es festzuhalten, es zu verlängern. Dieses Habenwollen, dieses Herausstoßen ist die Gewohnheit ihres Geistes und dieses Verhaltensmuster muss jetzt verändert werden. Immer wenn Sie sich in dieser Verhaltensmechanik befinden, des Habenwollens, des Hinausstoßen, Habenwollens, Hinausstoßen, dann sind Sie voller innerer Verspannung, innerer Unruhe und deshalb elend und unglücklich. Deshalb muss dieses Verhaltensmuster auf der tiefsten Ebene des Geistes verändert werden und nicht nur auf der bewussten Ebene des Geistes. Es ist die tiefste Ebene des Geistes, die die Empfindung fühlt und ständig mit Verlangen, mit Ablehnung, reagiert. Das müssen Sie verändern. Sie müssen sich der Empfindung bewusst sein und so unangenehm sie auch sein mögen, dennoch nicht auf sie reagieren. Sie bleiben gleichmütig. Gleichmütig. Damit verändern Sie das Verhaltensmuster Ihres Geistes. Deshalb macht es keinen Unterschied, ob eine Empfindung aus diesem oder jenem Grund entsteht. Eine Empfindung ist da und Sie versuchen Ihr Bestes, um das alte Verhalten Ihres Geistes zu ändern, indem Sie gleichmütig mit dieser Empfindung bleiben. Verstehen Sie diesen wichtigen Punkt, die Essenz dieser Technik. Wenn Sie diesen Grundgedanken der Technik verfehlen, dann wird es schwierig für Sie sein, Fortschritte auf dem Pfad zu machen. Ich erinnere mich an den Fall eines meiner Freunde. Vor langer Zeit, als ich meinen ersten Kurs machte und wie jeder andere auch, die ersten zwei Tage jede Menge Stürme hatte, auch ich hatte das Gefühl, weglaufen zu müssen. Ich packte meine Sachen und in dem Zentrum in Burma, wo mein Lehrer lehrte, war man sehr strikt. Wenn Sie erst einmal im Zentrum waren, dann konnten Sie nicht mehr gehen, bevor die 10-Tage-Operation vorbei war. Und es waren hohe Zäune überall herum und das Tor war geschlossen, verschlossen. Man konnte nicht gehen. Aber ich hatte das Gefühl, gehen zu müssen und am nächsten Tag, dachte ich, werde ich weglaufen. So arrangierte ich mit meinem Chauffeur, dass er das Auto bringt und es irgendwo draußen abstellt. Ich springe dann über den Zaun und bin weg. Solche Schwierigkeiten kommen schon vor, wenn man Vipassana beginnt. Und besonders für diejenigen, die von einem anderen kulturellen Hintergrund kommen. Man findet das alles nutzlos. Was mache ich hier eigentlich? Was habe ich davon? Aber glücklicherweise blieb ich und schon bald begann ich, den Anweisungen meines Lehrers zu folgen. Ich sagte mir, also gut, lassen wir es auf einen Versuch ankommen. Wenn so viele Leute Nutzen davon gehabt haben, na mal sehen, was passiert. Und ich begann zu arbeiten, wie mein Lehrer es von mir verlangte. Und zu meinem großen Glück erlangte ich innerhalb von 10 Tagen etwas so Tiefes, so Gehaltvolles, wie ich es nicht einmal erwartet hatte. Nach dem Kurs begann ich zu meinen Familienmitgliedern zu sprechen, zu meinen Freunden überall. Oh, es ist so gut, es hat mir so viel gebracht, versuch es doch auch mal. Eine ganze Menge von ihnen kamen, sie versuchten es und hatten denselben Nutzen davon. Einer meiner Freunde, auch ein Industrieller, ein Geschäftsmann wie ich, ein Big Businessman, und das in sich selbst schon ist ein gutes Zeugnis dafür, dass man ein sehr unglücklicher Mensch ist. Nicht, dass etwas falsch daran ist, wenn man Geschäfte macht oder Fabriken unterhält, Industrien oder sonst wie Geld macht. Aber das Problem ist, dass dieses Geldmachen so gefährlich ist. Wenn man kein Geld hat, dann fühlt man sich elend. Doch wenn man Geld macht, dann ist man noch viel elender. Ohne Dhammer ist Geld und Reichtum eine Quelle großen Elends. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich bin selbst durch dieses Elend gegangen. Ich wusste also, dass wenn dieser Freund auf dem Pfad Dhammas gehen würde, dann könnte er aus seinen Leiden, seiner Verspanntheit herauskommen. Aber er wollte nichts davon wissen. Es dauerte 1,5 Jahre für mich und gemeinsame Freunde, ihn zu bereden. Nur 10 Tage, versuch's doch mal. Nach 1,5 Jahren kam er zu einem Kurs. 3,5 Tage Anapana und dann am 4. Tag Vipassana, so wie Sie alle heute. Und am 5. Tag geht der Lehrer herum, um nach den Schülern zu schauen. Und ein ideales, wissenschaftliches Meditationszentrum ist ein Zentrum, wo jeder individuell lebt und in seiner eigenen kleinen Zelle praktiziert. So jeder Einzelne praktizierte in seiner Zelle und wir gingen zu der Zelle meines Freundes. Mein Lehrer nahm mich mit, immer wenn er zu einem indischen Schüler ging, um zu übersetzen. Wir gingen zu seiner Zelle, klopften an die Tür, er machte auf und die erste Frage, die er stellte, war: Welche Empfindung? Haben Sie Empfindung und welche Empfindung? Und er antwortete: Keine Empfindung. Keine Empfindung? Und ich sah, dass er sein Hemd ausgezogen hatte, sein Unterhemd ausgezogen, dass er sein Dhoti hochgesteckt hatte und schwitzte und schwitzte. Und da der ganze Schweiß? Ja, Schweiß, diese winzige Zelle ist so heiß. Wunderbar, Sie empfinden Hitze, Sie erfahren Schweiß, gut, beobachten Sie das. Und er schaute mich und meinen Lehrer an, als ob wir Witze machen würden. Was, bin ich hier, um Hitze zu beobachten, um Schwitzen zu beobachten? Ja, wenn ich Gott beobachten soll oder Gott erfahren soll, da würde ich einen Sinn dahinter sehen. Oder vielleicht auch meine Seele oder selbst Buddha, selbst darin würde ich einen Sinn sehen. Aber diesen Körper beobachten, diesen schmutzigen Körper mit all diesem Schweiß und dieser Hitze, was ist daran zu beobachten? Und wir versuchten und versuchten, ihm zu erklären. Aber das ist die Methode. Sie müssen das Verhaltensmuster des Geistes verändern. Bisher haben Sie immer auf Empfindungen reagiert. Jetzt müssen Sie lernen, nicht darauf zu reagieren. Aber er wollte nicht hören. Jeden Tag, wenn wir die Frage stellten, war die Antwort: Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Er suchte nach etwas Besonderem. Nichts Besonderes. Die Hitze ist nichts Besonderes, das Schwitzen ist nichts Besonderes, Schmerz ist nichts Besonderes, nichts Besonderes. Alles das passiert eben. Na was schon? Ich muss was Besonderes erfahren. Ich bin schließlich zur Meditation hierher gekommen. Die ganzen 10 Tage lang. Er tat mir so leid, der arme Kerl. Er war mit so viel Zureden hierher gebracht worden und er geht leer aus. Nur sehr wenige gehen so leer aus, aber er ging ohne irgendetwas. Was kann man da machen? Doch nach ungefähr einem Jahr oder so, nachdem er so viele unserer gemeinsamen Freunde gesehen hatte, die dorthin gingen und freudig lächelnd zurückkamen, diesen oder jenen Nutzen davon hatte, sagte er: Es ist wohl doch irgendwas Gutes daran, aber ich habe es scheinbar nicht mitgekriegt. Und so sagte er: Geben Sie mir noch eine Chance. Ich gehe hin und diesmal, wenn Sie wollen, dass ich Hitze beobachten soll, werde ich nur Hitze beobachten. Oder wenn Schwitzen, dann nichts als Schwitzen. Bitte, geben Sie mir noch eine Chance. Und er kam und arbeitete genauso, wie er es sollte. Und er machte Fortschritte. Solange Sie nach etwas Besonderem suchen, praktizieren Sie nicht Vipassana. Vipassana ist Jeta Bhute. Das ist Buddhas Erklärung über Vipassana. Jeta Bhute Jnana Dasana. Dasana heißt Beobachtung. Objektiv beobachten. Jnana in Weisheit. In Weisheit, das heißt das Wesen, die Natur dessen, wie es entsteht, wie es vergeht. Mit Weisheit die Wirklichkeit beobachten. Jeta Bhute, wie es ist, nicht wie Sie es gerne hätten, sondern wie es ist, wie es von Moment zu Moment abläuft. Das ist Vipassana. Wenn Sie nach etwas suchen, was nicht passiert, dann haben Sie Verlangen nach etwas, was nicht da ist. Sie müssen aber akzeptieren lernen, was ist, was in diesem Moment da ist. Dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Trotz dieser Vorträge und aller Erklärungen, die gegeben werden, gibt es immer wieder einige Schüler, die nicht verstehen. In manchen Kursen passiert es, dass wenn morgen die Frage gestellt wird, haben Sie Empfindung, dann wird einer sagen, keine Empfindung. Und die nächste Frage, konnten Sie für eine Stunde sitzen? Oh nein, ich musste mich oft bewegen. Warum? Oh, fürchterliche Schmerzen in den Beinen. Aha, so starke Schmerzen in den Beinen, aber keine Empfindung? Schmerz ist also keine Empfindung für denjenigen. Es gibt wohl keine stärkere Empfindung als den Schmerz. Und dennoch sagt er, keine Empfindung. Oder auch am dritten Tag, wenn man gefragt wird, irgendeine Empfindung in diesem dreiecksförmigen Gebiet? Und man antwortet, während er sich in dem Gebiet kratzt, nein, keine Empfindung. Keine Empfindung? Ja, das war nur einfaches Jucken. Jucken ist also keine Empfindung. Ein ganz Verwirrter kommt zu mir und sagt, ich habe alles. Ich habe Schmerz, ich habe Druck, ich habe Schwere, ich habe Hitze, Schwitzen, Pochen, Pulsieren, alles. Nur keine Empfindung. Er sucht nach etwas Besonderem. Der Geist ist auf diese Weise konditioniert. Man kommt zur Meditation und man muss etwas Besonderes erfahren, etwas ganz Spezielles. Ekstase, Glückseligkeit. Und wo ist das? Kommt das nun bald? Wenn jemand so denkt, dann praktiziert er nicht Vipassana. Beachten Sie deshalb, dass Sie einfach nur die Wirklichkeit akzeptieren, wie sie ist. Die Wahrheit, das Gesetz, die Natur. Die gesamte Technik zielt darauf ab, dass Sie das Gesetz der Natur verstehen lernen. Das Wesen des Gesetzes, wie es funktioniert. Wenn Sie dieses Gesetz verstehen und sich in Einklang mit diesem Gesetz bewegen, dann beenden Sie damit schrittweise Ihre Misere. Weil Sie dieses Gesetz nicht verstehen, weil Sie nicht einmal seine Existenz kennen, arbeiten Sie ständig gegen dieses Gesetz. Und dieses Gesetz bestraft Sie dafür und so entsteht Ihre Misere. Das nur auf dem intellektuellen Niveau zu verstehen, hilft einem gar nichts. Wenn Sie es nur auf intellektuellen Ebene verstehen, dann ist es nur auf der Oberfläche des Geistes. Das tiefe Unbewusste hat überhaupt keine Verbindung mit Ihrem Verstand. Es hört nicht darauf, was der Verstand sagt. Es wird immer nach seiner eigenen blinden Gewohnheit arbeiten und es wird weiterhin mit seiner blinden Gewohnheit reagieren. Mit tief eingeschliffener blinder Gewohnheit. Wie kann man diese tiefe unbewusste Ebene des Geistes, die voller angesammelter Unreinheiten einer langen Vergangenheit ist, verändern? Wie? Wir müssen mit den Empfindungen arbeiten. Welche Empfindungen auch immer gerade da sind. Aufmerksam, gleichmütig. Aufmerksam, gleichmütig. Dann verändern Sie diese Gewohnheit. Mit der Beobachtung der Wirklichkeit, der Wahrheit, wie sie ist, wie immer sie sich manifestiert, dann wird das Gesetz der Natur klar für Sie werden. Völlig durchschaubar. Der Pfad ist der Weg der Wahrheitserkenntnis. Nicht irgendetwas, das Sie nicht erfahren, das Sie sich nur vorstellen. Sie erfahren es nicht, Sie stellen sich es nur vor. Wie kann das eine Wahrheit sein? Vorstellung ist Vorstellung, weit, weit weg von der Wahrheit. Das, was Sie wirklich in diesem Moment erfahren, das ist die Wahrheit für Sie. Etwas, was von jemand anderen erfahren wurde, sagen wir die Erfahrung eines Erleuchteten, ist eine Wahrheit für diesen Erleuchteten, aber nicht für Sie. Die Wahrheit für Sie ist das, was Sie in diesem Moment erfahren und was Sie von Moment zu Moment weiterhin erfahren werden. Wenn Sie von Moment zu Moment mit der Wahrheit des Augenblicks sind, dann werden Sie die letzte Wahrheit erreichen. Wenn Sie aber etwas kontemplieren, was von jemand anderen erfahren wurde, aber Sie selbst nicht erfahren haben, dann ist es eine Vorstellung, eine Einbildung, die weit, weit weg von der Wahrheit ist. Jeder Schritt muss deshalb mit der Wirklichkeit dieses Momentes sein. Wirklichkeit, wie sie gerade ist. Wie sie ist, nicht wie sie sie gerne hätten. Und dann werden sie sehen, dass das Gesetz der Natur sich ganz von selbst offenbart. Das gesamte Gesetz, das universelle Gesetz wird ihnen klar werden. Bei Siddhartha Gautama war es etwas Besonderes in seinem Fall. Obwohl er ein königlicher Prinz war, wurde er nicht in einem königlichen Palast geboren. Er wurde unter freiem Himmel geboren, unter einem Baum, in der freien Natur. Und als er seine völlige Erleuchtung erlangte, geschah das unter einem Baum, in der offenen Natur, unter freiem Himmel. Und dann, aus unendlichem Mitgefühl und der Nächstenliebe, die er mit seiner Befreiung entwickelte, begann er diese wundervolle Technik anderen zu vermitteln. Und auch das begann er unter einem Baum, in der freien Natur, unter freiem Himmel. Und als er im reifen Alter von 80 Jahren seine Augen für immer schloss, geschah das unter einem Baum, unter freiem Himmel, in freier Natur. Die vier wichtigsten Ereignisse seines Lebens geschahen unter einem Baum, unter freiem Himmel, in freier Natur. Er kannte sich also aus in der Natur. Doch nicht das Ausgehen in der Natur außen macht einen zu einem Erleuchteten. Die Erleuchtung kommt, wenn man die Natur innerhalb seines Körpergebildes erkennt. Die Wahrheit außen kann man nur auf der intellektuellen Ebene verstehen. Ihr Verstand wird sagen, es ist so und so. Aber nicht ihre Erfahrung. Die Erfahrung muss man innerhalb des Körpers machen. Die Welt der Geräusche kann von ihnen nicht erfahren werden, außer sie kommt in Kontakt mit dem Gehörsinn. und auf diese Weise alle anderen Objekte der Außenwelt. Nur wenn die Objekte in Kontakt mit den entsprechenden Sinnesorganen des Körpers kommen, den Sinnesorganen an der Oberfläche des Körpers, nur dann können sie erfahren. Und eine andere Wahrheit wird Ihnen auch sehr klar werden. Wie die Ursache, so die Wirkung. Der Effekt, die Wirkung, das Resultat ist von der gleichen Qualität wie die Ursache. Wie die Saat, so wird die Frucht sein. Wie man sät, so wird man ernten. In der Außenwelt dasselbe Gesetz. Dasselbe Gesetz herrscht außen wie innen. Ein Beispiel in der Außenwelt. In die gleiche Erde pflanze ich zwei Samenkörner. Eins davon ist ein Zuckerrohrsamen. Der andere Samen ist ein sehr bitterer tropischer Baum. Wir nennen ihn Neem. Die Natur gibt beiden Samen die gleiche Nahrung, die gleiche Erde, das gleiche Wasser, dieselbe Sonne. Beide Samen sprießen, die Pflanzen wachsen auf. Was ist mit dem Zuckerrohr passiert? Jede Faser der Pflanze ist so süß geworden. Und was passiert mit dem Nebenbaum? Jede Faser ist bitter, so bitter. Wie kommt das? Ist die Natur freundlich zu dem einen und zu grausam zu dem anderen? Oder wenn Sie wollen, können Sie sagen, ist Gott so freundlich zu einem und so grausam zum anderen? Niemand ist freundlich oder grausam. Die Gesetze des Universums sind so fest und so unerschütterlich. Alles passiert in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Was hat die Natur getan? Die Natur hat den Samen nur darin unterstützt, seine innewohnenden Qualitäten, seine Eigenschaften zu manifestieren, sie herauszubilden. Die innewohnende Eigenschaft des Zuckerrohrsamens ist Süße. Die innewohnende Eigenschaft des Neembaumes ist Bitterkeit. So wie der Same wird doch das Produkt sein. Ich begebe mich nun zu diesem Neembaum, gehe 108-mal um ihn herum, kniee mich hin, mache 3 Verbeugungen, opfere Blumen und Kerzen und Weihrauch und mit gefalteten Händen und wehleidiger Stimme beginne ich zu flehen und zu beten. O Neemgott, gib mir süße Mangos. O bitte gib mir süße Mangos. Ich kann mein ganzes Leben lang jammern, dieser Neembaum wird mir keine Mangos geben. Er kann mir auch gar keine Mangos geben. Wenn ich wirklich süße Mangos haben will, dann muss ich einen Mangosamen pflanzen. Und dann brauche ich nicht zu jammern und zu flehen, denn diese Pflanze wird mir automatisch nur süße Mangos bringen und nichts anderes als süße Mangos. Unser Problem ist, wenn wir den Samen sehen, dann tun wir das in vollkommener Unwissenheit. Ohne zu wissen, was wir tun, sehen wir immer weiter bittere Nebenpflanzen. Wenn aber die Zeit der Ernte kommt, dann sind wir plötzlich ganz aufmerksam. Wir wollen nichts als süße Mangos. Wir wollen ausschließlich süße Früchte ernten. Aber das geht so nicht. Je früher man dieses Gesetz der Natur erkennt und versteht, dass die Frucht so sein wird, wie der Same war, dass man erntet, was man gesät hat, dass meine Ernte so sein wird, wie meine Taten waren und dass das niemand verhindern kann, umso früher kann man damit beginnen, auf dem Pfad der Befreiung zu wandeln. Wenn nicht, dann wird man weiter mit dem Selbstbetrug leben. Da ist jemand, der für mich etwas tun wird. Obwohl ich nur bitterem Samen gesät habe, aber da ist einer, der mir helfen wird. Nach dem Tode wird ein Wunder geschehen und ich werde erlöst werden. Selbstbetrug. Denn wenn jemand es für mich tun kann, warum dann nicht auch für andere? Warum nur für mich? Vielleicht, weil ich denjenigen gelobt, gepriesen und geschmeichelt habe? Illusion. Selbstbetrug. Das kann doch nicht sein. Je früher man beginnt, im Einklang mit dem Gesetz der Natur zu leben, desto früher wird man sein Elend beendet haben. Das ist auch ein Gesetz. Ein Vorfall aus dem Leben Buddhas. Ein junger Mann kam eines Tages weinend zu ihm. Hey, was ist passiert? Oh, gestern, ehrwürdiger Herr, gestern ist mein alter Vater gestorben. Er ist gestorben, tot. Was kann man da tun? Weinen hilft nichts. Vom Weinen kommt er nicht zurück. Ja, Herr, ich verstehe, dass er vom Weinen nicht zurückkommt. Aber ich habe eine besondere Bitte an Sie. Tun Sie etwas für meinen Vater. Was kann ich schon für deinen Vater tun? Ihr könnt gewiss etwas tun, Herr. Seht, diese einfachen Priester, sie vollziehen ein paar Riten, Zeremonien und durch diese Riten bekommt man eine Eintrittskarte in den Himmel. Aber Sie, ehrenwerter Herr, sind eine so machtvolle Persönlichkeit. Wenn Sie so einen Ritus vollziehen, dann wird mein Vater nicht nur eine Eintrittskarte bekommen, er wird eine ständige Aufenthaltsgenehmigung bekommen, eine Dauerkarte. Bitte tun Sie etwas für meinen Vater, irgendetwas. Armer Verwirrter, wenn jemand in diese Art des blinden Glaubens verfallen ist, dann wird man so emotionell. Man weiß gar nicht mehr, was man denkt, was man tut. Und wenn man so voller Gefühlsaufwallung ist, dann kann man Dhamma nicht verstehen. Buddha hatte seine eigene Art, Dinge zu erklären. So sagte er, geh zum Markt und kaufe 2 Tontöpfe. Er war glücklich. Buddha wird eine wundervolle Zeremonie für mich abhalten. Er kaufte 2 Töpfe. Fülle einen mit Butter. Er machte es. Den anderen mit Steinen. Er machte es. Verschließ nun die Öffnung und dichte sie ab. Er machte auch das. Jetzt versenke sie in diesen Teich hier. Er machte es und die Töpfe versanken mit ihrem Gewicht auf dem Boden des Teiches. Bring jetzt einen Knüppel und zerschlag die Töpfe. Er war glücklich. Buddha vollführt ein wundervolles Ritual für mich. Indien, ein riesiges Land, ein sehr altes Land, ein Land der Extreme. Neben allerhöchster Erleuchtung finden Sie dort tiefste Unwissenheit, Verblendung, Unverstand. Heute und so auch vor 25 Jahrhunderten waren einige Leute so dem Unverstand verfallen und hatten so unglaubliche Arten des Glaubens. Wenn zum Beispiel der Vater oder die Mutter gestorben war, dann wurde der Körper auf einen Holzstoß verbrannt, und wenn er halb verbrannt war, dann musste der Sohn einen großen Knüppel nehmen und der Leiche den Schädel einschlagen. Mit dem Aufbrechen des Schädels hier, so ist der Glaube, öffnete sich gleichzeitig die Himmelspforte oben. Diese Art von Wahnsinn gab es vor 25 Jahrhunderten, wenn auch nur ein paar wenigen Leuten. Aber dieser junge Mann dachte, der Körper meines Vaters ist gestern völlig zur Asche verbrannt, ich kann also dieses Ritual nicht mehr vollziehen, und so will Buddha, dass ich symbolisch diese Töpfe zerschlage. Und voller Freude nahm er den Knüppel und zerschlug sie. Aus dem Topf, der die Butter enthielt, kam die Butter an die Oberfläche des Wassers und schwamm dort herum. Die Steine des anderen Topfes blieben auf dem Grund liegen. Buddha sagte, nun gut, das war mein Teil der Arbeit. Jetzt rufe alle deine Freunde, deine Priester, deine Helfer, lass sie kommen und beginn zu beten. O Steine, kommt an die Oberfläche, steigt an die Oberfläche, o Buddha, versinke, sinke auf den Grund. Wir wollen doch mal sehen, ob das geht. Ehrwürdiger Herr, jetzt machen Sie aber Witze mit mir. Wie soll denn das möglich sein? Die Steine sind schwerer als Wasser, also müssen sie auf dem Grund bleiben. Sie können nicht schwimmen. Das ist Naturgesetz. Die Butter ist leichter als Wasser und wird immer an der Oberfläche schwimmen. Sie kann nicht sinken, Herr. Ein Naturgesetz. Siehst du, du weißt so viel über die Gesetze der Natur und dennoch willst du nicht das universelle Gesetz der Natur verstehen. Wenn dein Vater in seinem ganzen Leben Handlungen begangen hat, die schwer waren wie Steine, dann muss er sinken. Wer kann ihn da hinaufziehen? Oder wenn er Handlungen vollzogen hat, die leicht wie Butter waren, dann muss er aufsteigen. Wer kann ihn da herunterziehen? Aber wir wollen nicht verstehen. Mit diesem törichten Spielen der Rituale und Emotionen halten sich die Menschen ein Leben lang in Illusionen. Da ist jemand, der etwas für mich tun wird. Er wird die große Güte haben, mir zu helfen. Und man versucht nicht, sich selbst zu ändern, versucht nicht, sich selbst zu korrigieren, versucht nicht, ein Leben in Einklang mit dem Gesetz zu leben, dem Dhamma. Und man dreht sich weiter im Kreislauf des Elends, das ganze Leben lang, ein Leben lang nach den anderen. Je früher man dieses Gesetz erkennt und in Übereinstimmung mit ihm lebt, desto früher kann man seine Misere beenden. Wie die Saat ist, so wird die Ernte sein. Die Qualität unserer Taten wird das zukünftige Ergebnis bestimmen. Deswegen sollte man immer vorsichtig mit seinen Handlungen sein. Vorsichtig mit welchen Handlungen? Es gibt 3 Arten von Handlungen. Körperliche Handlungen, mündliche Handlungen, geistige Handlungen. Und wo sollte man vorsichtig sein? Körperlich, mündlich oder geistig? Im normalen Leben geben wir die höchste Wichtigkeit der körperlichen Handlung, etwas weniger der mündlichen Handlung und beinahe keine Wichtigkeit der geistigen Handlung. Etwas kommt in den Sinn, na wenn schon. Wenn Sie aber beginnen, die Wahrheit im Inneren zu entdecken, dann wird sich das wahre Gesetz der Natur zeigen. Es wird Ihnen völlig klar werden, dass es die geistige Handlung ist, die am allerwichtigsten ist. Nicht die körperliche Handlung, nicht die mündliche. Wenn Sie immer wachsam über Ihre geistigen Handlungen wären, dann brauchten Sie sich nicht über die mündlichen und körperlichen Handlungen Sorgen zu machen. Sie würden automatisch gut sein. Denn alles beginnt zuallererst im Geist. Das wird Ihnen sehr klar werden. Jede Handlung beginnt im Geist. Wenn sie intensiver wird, dann äußert sie sich auf mündlicher Ebene, wird zur mündlichen Handlung. Sie wird noch intensiver, noch stärker, dann manifestiert sie sich als körperliche Handlung. Alles beginnt im Geist und deshalb ist die geistige Handlung die allerwichtigste. Ein Beispiel. Ich sehe jemanden, mit dem ich schlechte Beziehungen habe, mit dem ich verärgert bin. Sobald ich ihn sehe, beginnt es in meinem Geist zu arbeiten. Ärger, Hass, Übelwollen. Es wird stärker und stärker und äußert sich als mündliche Handlung. Ich beleidige ihn, ich beschimpfe ihn. Eine unheilsame mündliche Handlung. Es wird stärker und stärker, es äußert sich als körperliche Handlung. Ich schlage ihn und wenn ich einen Revolver habe, so töte ich ihn. Unheilsame körperliche Handlung. Woher kommt denn nun diese unheilsame mündliche Handlung oder körperliche Handlung? Sie ist nichts als die Projektion der geistigen Handlung. Die unheilsame geistige Handlung hat sich projiziert. So wie die ungute Handlung, so auch die gute, gesunde Handlung. Ich sehe jemanden in elender Verfassung. Der Geist beginnt zu arbeiten. Liebe, Mitgefühl, Wohlwollen, Barmherzigkeit. Es wird stärker und stärker und manifestiert sich als gute mündliche Handlung. Ich sage ein paar liebe, freundliche Worte. Gute mündliche Handlung. Es wird stärker und stärker und es äußert sich als körperliche Handlung. Ich gebe ihm etwas, eine gute körperliche Handlung. Und was ist diese gute körperliche oder mündliche Handlung? Doch nichts als die Projektion, die Fortsetzung der gütigen geistigen Handlung. Alle diese körperlichen und mündlichen Taten sind nichts als ein Maßstab der Intensität, der Stärke der geistigen Handlung. Gut oder schlecht. Die Frucht, die daraus resultiert, die Frucht, die die Natur uns geben wird, ist niemals das Ergebnis der körperlichen Handlung, niemals das Ergebnis der mündlichen Handlung, sie ist das Ergebnis der geistigen Handlung. Für jemanden, der die Wahrheit im Inneren erforscht hat, die nur devotionelle und emotionelle Spiele gespielt haben oder intellektuelle Spiele gespielt haben, werden das niemals verstehen. Aber jemand, der wirklich die Wahrheit innerhalb seines Körpers erforscht hat, für den wird dieses Gesetz eindeutig klar werden. Ein Beispiel. Jemand geht allein mit viel Geld und Juwelen. Er trifft auf einen Dieb, einen Räuber. Dieser Räuber sieht, dieser Mensch hat viel Geld bei sich und aus Begierde verlangt er es von ihm. Doch dieser will nichts hergeben und voller Wut sticht der Räuber sein Messer in den Bauch dieser Person. Infolgedessen er stirbt. Ein Vorfall. Ein anderer Vorfall. Jemand hat ein sehr böses Magengeschwür bekommen. Der Doktor hat sein Bestes versucht, konnte es aber nicht heilen. So sagt der Doktor, die einzige Möglichkeit, die übrig bleibt, ist Operation, das Geschwür entfernen. Vielleicht hilft Ihnen das. Der Patient antwortet, okay, machen Sie es. Er wird auf den Operationstisch gelegt, der Arzt nimmt sein Messer und sticht es in den Bauch des Patienten. Und infolgedessen, in diesem Fall, der Patient in diesem Moment stirbt. Der Räuber und dieser Arzt haben beide auf körperlicher Ebene die gleiche Handlung vollzogen. Sie nahmen ihr jeweiliges Messer, stachen es in jemanden Bauch mit dem Ergebnis, dass derjenige daran starb. Aber jetzt, wird die Natur, oder wenn Sie so wollen, Gott der Allmächtige, beiden die gleiche Frucht aus dieser Handlung zuweisen? Aber nein. Was war das Motiv? Was war der geistige Wille, der dahinter stand? Der geistige Wille dieses Räubers war voller Übelwollen und der geistige Wille dieses Doktors voller Wohlwollen. Die Natur kümmert sich um das geistige Wollen und teilt die Früchte genau nach dem geistigen Wollen aus, nicht nach der körperlichen Handlung und auch nicht nach der mündlichen Handlung. Ein anderes Beispiel. Ich sehe jemanden, mit dem ich schlechte Beziehungen habe. Ärger beginnt in meinem Geist, Hass beginnt im Geist und ich beleidige ihn. Ich weiß zwar nicht, wie man in Englisch beleidigt. Ich habe diese Sprache seit einigen Jahren von meinen Schülern gelernt und keiner hat mich das gelehrt. Und niemand hat mich glücklicherweise beleidigt. So, ich weiß also nicht, wie Sie beleidigen, aber bei uns in Indien, in unserem Land, wenn wir jemand beleidigen, sagen wir in Hindi, du Hund, du Schwein, du Esel. Okay, ich habe also beleidigt, du Schwein, du Hund und so weiter. Ein anderer Vorfall. Mein Enkelkind geht nach draußen und spielt im Schlamm und beschmutzt seine ganze Kleidung. Er kommt nach Hause und ich sage, du Schwein und so weiter. In beiden Fällen ist die mündliche Handlung dieselbe. Dieselben Worte werden benutzt. Aber die geistige Haltung, total entgegengesetzt. Im ersten Fall voller Übelwollen, im zweiten Fall voller Wohlwollen. Die Natur richtet sich nach dem geistigen Motiv, nicht nach der mündlichen, nicht nach der körperlichen Handlung. Wir müssen in dem Moment vorsichtig sein, wenn der Geist anfängt zu arbeiten. Und wenn Sie dort auf der Hut sind, wenn Sie die ganze Zeit aufmerksam darauf sind, was der Geist tut, dann brauchen Sie sich keine Sorge über die mündlichen und körperlichen Handlungen zu machen. die werden automatisch gut sein. Wenn Sie aber die geistige Handlung vollkommen vergessen und Sie nur versuchen, die mündliche und körperliche Handlung zu korrigieren, dann bleiben die Wurzeln immer faul und Sie werden weiterhin immer nur schädliche, unheilsame Handlungen vollziehen. Sie können Ihre Misere nicht beenden. Ein Erleuchteter findet diese tiefe Ursache des Leidens heraus. Es ist die geistige Handlung, nicht die mündliche, nicht die körperliche, die die Frucht, das Resultat bringt. Mit seiner Erfahrung, und diese Erfahrung kann von jedem Vipassana Schüler gemacht werden und wird auch von vielen Schülern gemacht, mit seiner Erfahrung sprach er:
Mano Pabangama Dhamma Mano Seta Mano Maya Mano Maya Mano Pabangama Dhamma.
Der Geist geht allem voran. Jede Handlung beginnt zuallererst im Geist und manifestiert sich erst danach auf mündlicher oder körperlicher Ebene. Deshalb Manosita, Manosita. Alles entsteht zuerst im Geist. Manomaya, was immer man im Leben erfährt, angenehm oder unangenehm, was immer man im Leben erfährt, ist nichts als das Produkt des Geistes.
Manasache Padutene Bhasativa Karutiva.
Auf jede Handlung, auf körperlicher oder mündlicher Ebene, die man auf der Basis eines unreinen Geistes vollzieht, weil sie auf unreinem Grunde aufgebaut ist, folgt
Tatonang Dukkamanveti.
Unglück und Elend wird diesem Menschen folgen, wo immer er hingeht. Von diesem Ort zu jenem Ort, diesem oder jenem Planeten, wo immer er hingeht, wird nichts als Elend und Unglück für ihn da sein. Es wird ihm folgen, wie das Rad des Wagens, der dem Pferd folgt, das es zieht. Das Pferd ist an den Wagen gebunden und wo immer das Pferd auch hinläuft, das Rad wird ihm folgen. Und so wird das Elend überall hin folgen. Überall hin. Und so auch
Manasa Chepasannene Bhasativa Karutiva.
Wenn jemand eine mündliche oder körperliche Handlung auf der Basis eines reinen Geistes ausführt, dann
Tatonang Sukhaman Veti Chayavayana Payini.
Dann wird ihm Glück und Glückseligkeit folgen, wo immer er hingeht. Es wird ihm folgen wie ein Schatten. Wo immer er hingeht, der Schatten ist auch da. Der Geist ist am allerwichtigsten. Das ist die Basis, der Ausgangspunkt. Wenn die Basis, der Ausgangspunkt rein ist, dann wird jede unsere Handlung, was immer es auch sein mag, nur gute Früchte bringen. Wenn die Basis unrein ist, dann wird es nur schlechte Früchte bringen. Und auf der Grundlage seiner Erfahrung erklärte er das Gesetz der Natur.
Iddhatapati Pechatapati Papakari Ubhayatapati.
Man leidet jetzt und wird in Zukunft leiden, wenn man unheilsame Handlungen ausübt. Man erlebt Freude jetzt und in der Zukunft, wenn man gute, nützliche Handlungen ausübt. Man muss das nicht einfach nur akzeptieren, weil Buddha es gesagt hat oder weil eine Schrift es so sagt. Auch nicht, weil ihr Lehrer es so sagt. Mit ihrer eigenen Erfahrung werden sie es erkennen. Die ganze Technik der Wahrheitsfindung bedeutet, dass man das Gesetz der Wahrheit erforscht, das Gesetz der Natur. Wenn Sie Fortschritt in dieser Technik der Beobachtung der Empfindung gemacht haben, dann werden Sie erkennen, dass immer wenn Sie eine Negativität im Geist erzeugt haben, dann können Sie einfach keine gute und nützliche Handlung auf mündlicher oder körperlicher Ebene ausüben. Und immer wenn Sie Negativität im Geiste erzeugen, dann fühlen Sie sich so elend in Ihrem Inneren, so unglücklich. Die Empfindung, die Sie zu diesem Zeitpunkt haben, ist ein Brennen, ist Feuer überall, Hitze, Empfindung der Aufregung. Sie sind erregt, aufgeregt, fühlen sich so elend. Denn der Same, den Sie gerade sehen, hat diese Qualität, diese Eigenschaft, die Sie so elend und unglücklich macht. Und wenn dieser Same wächst und gedeiht, dann wächst und gedeiht damit auch ihr Elend. Und das geschieht durch das Verhaltensmuster des Geistes, der Reaktion auf diese Empfindungen, der Reaktion, während sie diesen Samen sehen. Den Samen des Zornes oder Hasses oder Übelwollens oder der Feindseligkeit. Während sie diesen Samen sehen, sind die Empfindungen, die aufkommen, unangenehm und der unbewusste Teil des Geistes reagiert auf diese Empfindung und erzeugt mehr und mehr Wut, mehr und mehr Hass, mehr und mehr Aversion. Das ist der Prozess der Multiplikation. So formt sich dieses Verhaltensmuster. Mit diesen Empfindungen erzeugen sie unheilsame Handlungen und mit diesen unheilsamen Handlungen unangenehme Empfindungen. Ein Teufelskreis. Und mit diesem Teufelskreis wird das Verhaltensmuster stärker und stärker eingeschliffen. Sie werden jetzt und in Zukunft leiden und elend sein. Doch gleichzeitig, und dieses Naturgesetz wird Ihnen auch sehr klar werden, wenn Sie gute, gesunde Handlungen ausführen, und Sie können eine gute Handlung nur ausüben, wenn Sie eine gute Eigenschaft in Ihrem Geist erzeugen, wie Liebe, Mitgefühl, Wohlwollen. Und wenn Sie diese guten Qualitäten erzeugen, dann erfahren Sie den inneren Frieden, den himmlischen Frieden. Der Same, den Sie sehen, ist von dieser Art. Und wenn Sie inneren Frieden erfahren, dann wird die gleiche Mechanik des Geistes diesen Frieden multiplizieren. Sie haben inneren Frieden und Sie werden mehr und mehr gute Handlungen ausüben. Und so haben Sie jetzt inneren Frieden und Sie werden auch in Zukunft in innerem Frieden leben. Es gibt keine Macht von außen, die diese Dinge für Sie tun kann. Das ist das Gesetz der Natur. Je besser wir dieses Naturgesetz verstehen und begreifen, desto weniger werden wir Dinge tun, die uns nichts als Elend und Unglück in Zukunft bringen, sondern wir werden Dinge tun, die Frieden und Harmonie für uns bringen. Und das alles wird möglich, wenn wir die Empfindung beobachten. Von Groben zum Feinen zum Allerfeinsten. Das Gesamtgesetz werden wir dadurch kennenlernen. Wenn wir dieses Gesetz auf der erfahrungsmäßigen Ebene erkannt haben, dann ist es leicht, dem zu folgen. Ist es aber nur ein intellektuelles Spiel, dann geht es nicht. Sie müssen sehr vorsichtig mit Ihren geistigen Handlungen sein. Aber man kann nicht vorsichtig über seine geistigen Handlungen walten lassen, außer man versteht, was der Geist ist und wie er funktioniert. Mit der Praxis von Vipassana, mit der Bewegung von Kopf zu Fuß, erforschen Sie nicht nur die Wahrheit hinsichtlich Ihres Körpers, sondern auch die Wahrheit hinsichtlich Ihres Geistes. Wenn Sie weiter fortschreiten, wird Ihnen das gesamte Geist-Materie-Phänomen klar werden und wie es funktioniert. Auch er ging in die Tiefe, ging tiefer und tiefer, zerteilte, löste auf, und so wie er zur letzten Wahrheit hinsichtlich der Materie gelangte, so gelangte er auch zur letzten Wahrheit hinsichtlich des Geistes, hinsichtlich der Geistesfaktoren, den geistbegleitenden Faktoren, die zusammen mit dem Geist ablaufen. Und er fand heraus, dass es 121 verschiedene Arten des Geistes und 52 Arten von geistigen Faktoren gibt, begleitenden Faktoren, die zusammen mit dem Geist entstehen. In diesem Moment, dieser Geist ist mit diesem Faktor, dieser Geist jetzt mit diesem Faktor. In dem Stadium, in dem Sie jetzt sind, wollen wir diese nicht einmal alle benennen. Lassen Sie uns deshalb wenigstens die vier größten Abschnitte des Geistes verstehen. Die geistige Struktur und wie sie funktioniert, denn diese werden Sie im jetzigen Stadium erfahren. Die vier großen Abteilungen des Geistes. Der erste große Abschnitt wurde in der Sprache der Zeit Vijnana genannt. Die zutreffendste Übersetzung ist wohl dafür Bewusstsein. Alle Sinne, die Augen, die Nase, die Ohren, die Zunge, der Körper, alle diese Sinne sind ohne Leben, so lange, bis dieser Teil des Geistes mit ihnen in Kontakt kommt. Meine Augen sind ganz in Ordnung und dennoch, jemand ist gekommen und wieder gegangen, Licht war auch da, ich habe ihn trotzdem nicht gesehen. Meine Ohren sind völlig in Ordnung, jemand ruft meinen Namen und ich habe es nicht gehört. Das passiert so oft im Leben. Aber wie kommt das? Sagen wir, das gesamte Bewusstsein ist mit dem Ohr. Ein wunderbares Lied wird gespielt. Das gesamte Bewusstsein ist mit dem Gehör und jemand ist gekommen und wieder gegangen. Ich habe ihn nicht gesehen, obwohl meine Augen offen waren. Und so auch, sagen wir, das gesamte Bewusstsein ist mit den Augen. Ein schöner Mensch, eine schöne Sicht oder auch ein Buch. Das gesamte Bewusstsein ist mit den Augen und obwohl meine Ohren offen sind, höre ich nicht, dass jemand meinen Namen ruft. Deshalb, nur wenn dieser Teil des Geistes mit den Sinnesorganen verbunden ist, dann funktionieren diese überhaupt. Und wenn die Verbindung zustande kommt, dann registriert dieser Teil des Geistes nur. Etwas ist dort am Sinnesorgan Ohr passiert. Und dann setzt sofort der zweite Teil des Geistes ein. Und in der Sprache der damaligen Zeit wurde er Sanya genannt, was man mit Wahrnehmung übersetzen könnte. Seine Aufgabe ist das Wiedererkennen. Mit den Erinnerungen der Vergangenheit, den Erfahrungen der Vergangenheit, wird Sanya sofort erkennen, aha, Worte. Und was für Worte? Beleidigende Worte oder Worte des Lobes? Und es erkennt nicht nur, es gibt auch eine Bewertung. Worte des Lobes, ah, wunderbar, sehr gut. Beleidigende Worte, oh, schlecht. Damit hat es seine Arbeit getan. Es hat wiedererkannt. Es hat eine Bewertung gegeben. Sofort danach erwacht der dritte Teil des Geistes. In der damaligen Sprache hieß es Vedana. Die Empfindung im Körper. Die Empfindungen im Körper sind nicht nur rein körperliche Phänomene. Sie haben auch mit dem Geist zu tun. Der Körper allein kann diese Empfindung nicht fühlen. So, der erste Teil hat bemerkt, ein Geräusch ist gekommen. Der zweite Teil hat wiedererkannt, oh, Worte. Worte des Lobes, wundervoll. Hat eine Bewertung gegeben, sehr gut. Und sie bemerken, dass die Empfindungen, die aufgekommen sind, sehr angenehm sind. Empfindungen beginnen sofort, wenn irgendein Objekt von außen in Kontakt mit den Sinnen kommt. Aber diese Empfindungen verändern sich im Moment, wo die Bewertung gegeben ist. Ist dem Objekt außen die Bewertung gegeben, sehr gut, dann werden die Empfindungen im gesamten Körper sehr angenehm sein. Wenn die Bewertung sehr schlecht gegeben ist, oh, das sind ja beleidigende Worte, dann werden Sie sehen, dass die Empfindungen, die Sie dann erfahren, sehr unangenehm werden. Der dritte Teil des Geistes hat seine Aufgabe erfüllt. Angenehme Empfindung oder unangenehme Empfindung. Und dann sofort danach wird der vierte Teil übernehmen. In der damaligen Sprache Sankara genannt. Seine Aufgabe ist, zu reagieren. Eine angenehme Empfindung und er reagiert, ich mag es, ich will mehr, mehr. Eine unangenehme Empfindung und er reagiert, ich mag es nicht, aufhören, aufhören. Das ist Sankara. Der erste Teil. Erkennen ist kein Samen und er gibt auch keine Frucht. Der zweite Teil, Wiedererkennen und Bewertung, ist kein Samen, gibt keine Frucht. Der dritte Teil, Empfindung im Körper, ist auch kein Samen, gibt auch keine Frucht. Aber der vierte Teil, der Reagierende, das ist der Samen und der bringt die Frucht. Sie reagieren aus Unwissenheit auf Empfindungen über einen langen Zeitraum hinweg. Sie bauen Schichten um Schichten der Reaktion auf. Unendlich große Ansammlung. Das ist die bildliche Bedeutung des Wortes Sankara, riesige Anhäufung von Reaktionen. Wenn Sie etwas mögen, dann reagieren Sie auf der unbewussten Ebene für lange Zeit ununterbrochen mit mögen, 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 was sich alsbald in Anklammern in Fixierung steige. Wenn Sie etwas nicht mögen, dann reagieren Sie mit nicht mögen, nicht mögen für lange Zeit, häufen Berge der Reaktion des Nichtmögens auf, was sich alsbald in Aversion, in Hass steige. Das sind die Sankaras. Hier entstehen diese Sankaras. Und diese Reaktionen geben ihre Früchte. Hier muss man vorsichtig sein. Es gibt drei verschiedene Arten von Sankaras. Und wir erzeugen den ganzen Tag und die ganze Nacht über unendlich viele von ihnen. Einige Sankaras haben die Beschaffenheit einer Linie, die man mit dem Finger auf einer Wasseroberfläche gezogen hat. Im Moment, in dem sie sie ziehen, ist sie auch schon wieder verschwunden. Eine andere Art der Sankaras ist wie eine Linie, die man in den Sand eines Strandes gezogen hat. Morgens hatten sie sie gezogen und am Abend ist sie verschwunden. Die dritte Art Sankaras ist wie eine Linie mit Hammer und Meißel in den Fels geschlagen und somit eine sehr gefährliche Art der Sankaras. Auch sie werden einmal verschwunden sein, aber es dauert eine lange Zeit. Den ganzen Tag haben sie zahllose Sankaras erzeugt, abends, wenn Sie zu Bett gehen und Sie versuchen, sich zu erinnern, wie viele Sankaras, dann werden Ihnen kaum ein oder zwei, die einen sehr tiefen Eindruck in Ihrem Geist hinterlassen haben, einfallen. Genauso am Ende des Jahres, wenn Sie versuchen, sich zu erinnern, wie viele tiefe Sankaras Sie über das Jahr angesammelt haben, dann werden Ihnen wieder nur ein oder zwei sehr tiefe Sankara, die Sie sehr beeindruckt haben, einfallen. Und genauso, ob Sie es mögen oder nicht, im Moment des Todes wird ein solches tiefes Sankara oder einige solch tiefe Sankaras an die Oberfläche kommen. Und der letzte Geistesmoment dieses Lebens wird der erste Geistesmoment des nächsten Lebens erzeugen. Der erste Geistesmoment des nächsten Lebens ist ein Kind des letzten Geistesmomentes dieses Lebens. Es wird dieselben guten oder schlechten Eigenschaften enthalten. Ist der letzte Geistesmoment dieses Lebens schwer wie ein Stein, dann ist es ganz natürlich, das ist das Gesetz der Natur, dann muss der erste Geistesmoment des nächsten Lebens auch schwer wie Stein sein, Elend und Unglück. Ist der letzte Geistesmoment dieses Lebens wie Butter, dann wird der erste Moment des nächsten Lebens auch wie Butter sein, gut sein. Wir sind verantwortlich für unsere Zukunft, niemand sonst. Und viel passender wird uns lehren, wie wir unsere Zukunft hell gestalten können. Diese Technik lehrt uns die Kunst zu sterben, die Kunst des Richtigsterbens, wie man auf friedvolle Weise stirbt, harmonisch, in Frieden. Man stirbt mit einem Lächeln auf dem Gesicht, wenn man Vipassana richtig praktiziert. Für einen guten Vipassana Meditierenden ist es unmöglich, ohne Bewusstsein zu sterben oder auch weinend oder voller Furcht. Man lächelt, der Tod kommt und sie beobachten. Anicca, Anicca, kommt näher, vorbei. Es ist schließlich eine Beförderung. Warum sollte da jemand weinen? Es gibt kein Jammern und Klagen in Vipassana. Die Kunst zu sterben. Und man erreicht Vollkommenheit in der Kunst des Sterbens nur, wenn man vollkommen ist in der Kunst zu leben. Das heißt, die Technik wird sie lehren, wie sie leben müssen. Wie sie friedvoll und harmonisch leben können und das nicht nur auf der Oberfläche des Geistes. Auch tief im Innern muss Harmonie herrschen. Auf der Ebene der Empfindungen. Da, wo der unbewusste Geist arbeitet. Es ist dort, wo Frieden herrschen muss. Es ist dort, wo Harmonie sein muss. Und wenn Sie mit den Empfindungen arbeiten und Gleichmut entwickeln, dann verändern Sie die Gewohnheit auf der tiefsten Ebene des Geistes. Sie spielen nicht nur an der Oberfläche herum. Diese Bewegung von Kopf zu Fuß, ist kein Ritus, kein Ritual. Nicht, dass Buddha irgendwo hinter den Wolken sitzt und sich aufschreibt, wie viele Runden er oder sie gemacht hat. 100 Runden und man öffnet eine kleine Himmelspforte. 1000 Runden und man öffnet die große Himmelspforte. Es gibt keinen Himmelspförtner. Wir sind unsere eigenen Hüter der Himmelspforte. Wir brauchen nur an das Tor zu klopfen und uns wird aufgetan. Das Tor zum Himmelreich in uns. Das Tor zum Nirvana in uns. Wir selbst müssen an dieses Tor klopfen. Und diese Technik wird sie von einem Tor zum anderen bringen, wo sie anklopfen und ihnen aufgetan wird. Aber Sie müssen hart arbeiten. Keine Magie, kein Wunder. Verstehen Sie die Methode richtig und arbeiten Sie. Und die Methode ist, Aufmerksamkeit und Wichtigkeit in Empfindungen zu geben. Und damit brechen Sie die Barriere, die zwischen dem bewussten und unbewussten Geist liegt. Die Barriere ist sehr hoch. Der unbewusste Geist fühlt ständig die Empfindung, während der bewusste Geist überhaupt nicht weiß, was vor sich geht. Der unbewusste Geist reagiert ständig auf die Empfindung, der bewusste Geist weiß davon nichts. Man kann den Geist auf der bewussten Ebene beschäftigen, intellektuell, mit Verehrungs- und Andachtsspielen. Man kann damit den bewussten Geist trainieren, nicht zu reagieren, friedlich zu bleiben. Das geht auf diese Weise, aber tief im Innern, dieses verrückte Unbewusste hat eine viel größere Kraft als der kleine, bewusste Bereich, die Spitze des Eisberges. Das Unbewusste ist um ein Vielfaches stärker. Und das zu ändern, ist viel wichtiger. Und das ist es, was er erkannt hat. Alle Spiele, die wir spielen, befassen sich nur mit der Oberfläche des Geistes. Nur wenn wir uns mit dem Unbewussten befassen, werden wir Befreiung erlangen. Denn die Misere liegt tief im Innern. Die Misere ist die blinde Gewohnheit des unbewussten Geistes. Er reagiert ununterbrochen auf diese Empfindung. Eine wichtige Sache, die Sie nun durch diese Technik erlangen, ist, dass diese Barriere durchbrochen wird. Was immer bisher nur vom Unbewussten in jedem Moment wahrgenommen wurde, wird nun auch vom bewussten Geist wahrgenommen. Es gibt keine Barriere mehr. Die gesamte Masse des Geistes wird bewusst. Alles, was im Innern passiert, wird nun wichtiger für Sie sein und Sie werden sich bewusst, was in Ihrem Innern passiert, welche Empfindungen da sind. Ein wichtiger Teil dieser Technik. Und der zweite wichtige Teil dieser Technik, mit der Aufmerksamkeit auf diese Empfindung haben Sie das Verhaltensmuster verändert. Das vorhergehende Verhaltensmuster des unbewussten Geistes war, auf diese Empfindung zu reagieren. Jetzt ändern Sie dieses Verhaltensmuster. Sie bleiben gleichmütig. Gleichmütig. Sie werden feststellen, dass Sie die meiste Zeit, obwohl die Barriere nicht mehr vorhanden ist und die gesamte Masse des Geistes begonnen hat, die Empfindung im Körper wahrzunehmen, Aber der zweite Teil, der so wichtige Teil Gleichmut, immer noch schwach ist. Sie werden feststellen, dass Sie die meiste Zeit immer noch reagieren. Immer wenn unangenehme Empfindungen kommen, reagieren Sie. Es ist mit Ihrem Geist so, als ob Ihr Kopf unter die Wasseroberfläche sinkt. Sie werden vom Fluss weitergetrieben und mitgerissen und Sie wissen nicht wohin. Plötzlich kommt Ihr Kopf über die Wasseroberfläche und Sie beginnen zu beobachten. Oh ja, diese Empfindung, jene Empfindung, na wenn schon, es ist ja alles nur vorübergehend, alles vergeht einmal wieder, Anicca, Anicca, und Sie sind gleichmütig. Doch bald darauf geht Ihr Kopf wieder unter Wasser und Sie werden wieder umhertreiben und nicht wissen wohin. Das passiert des alten Verhaltensmusters wegen. Wenn Sie aber in einer Stunde des Sitzens auch nur ein paar solcher Momente haben, in denen Ihr Kopf über Wasser ist, dann ist das großartig. Ein Anfang ist gemacht. Diese paar Momente werden bald ein paar Sekunden sein, diese paar Sekunden werden ein paar Minuten werden und die Zeit wird kommen, eher früher als später, das heißt, wenn Sie richtig arbeiten, dass Ihr Kopf die gesamte Stunde über Wasser ist. Was immer auch passiert, Sie nehmen es leicht, beobachten nur und sagen sich, Anicca, Anicca, Anicca. Sie reagieren nicht darauf. Aber um das zu erreichen, müssen Sie arbeiten und sehr ernsthaft arbeiten und Sie müssen die Technik richtig verstehen. Dieser Pfad ist ein Königsweg, der gerade Weg zur Freiheit führt. Bleiben Sie nicht an irgendeiner Sackgasse stecken. Verstehen Sie den Pfad, verstehen Sie die Technik und arbeiten Sie genauso, wie ein Erleuchteter wollte, dass Sie arbeiten. Bringen Sie nichts anderes mit hinein, vermischen Sie nichts, kein Durcheinander von Methoden. Arbeiten Sie genauso, wie er selbst gearbeitet hat und sich dadurch selbst befreit hat. So wie Millionen vor Ihnen gearbeitet haben und sich befreit haben. Arbeiten Sie deshalb genauso, wie wir Sie anweisen, ohne etwas anderes einzubringen. Und beenden Sie Ihr Elend. Beenden Sie Ihre Misere, Ihr Unglück. Geben Sie alle Wichtigkeit den Empfindungen, die Sie im Körper erfahren, denn es ist dort, wo der unbewusste Geist arbeitet. Fühlen Sie sie, seien Sie aufmerksam auf sie und üben Sie den Geist, gleichmütig zu bleiben. Damit ändern Sie Ihr Verhaltensmuster und damit beginnen Sie, Ihrem Elend ein Ende zu setzen. Beenden Sie Ihre Misere. Machen Sie das Beste aus der Zeit. Machen Sie das Beste für Sie aus diesen großartigen Möglichkeiten, die Sie hier haben. Machen Sie das Beste aus den Gegebenheiten hier und ziehen Sie den größtmöglichen Nutzen aus dieser großartigen Technik, dem großartigen Dhamma. Befreien Sie sich aus der Unfreiheit, von den Fesseln, den Ketten aller Unreinheiten, von Begierde, Aversion, von Illusionen und Verblendung. Erfahren Sie die Glückseligkeit des wirklichen Glückes, des wirklichen Friedens, der Befreiung und wirklicher Harmonie. Möge ein jeder von Ihnen in wirklichem Frieden, wirklicher Harmonie und wirklichem Glück leben.
Tövete.